Willkommen zurück beim zweiten Teil der Doppelfolge über die Glocksee-Schule in Hannover. Im ersten Teil habe ich beschrieben, wie die Glocksee-Schule entstanden ist und wie sie seit über 50 Jahren angstfreies und selbstreguliertes Lernen in einer gemeinsamen Schule der 6- bis 16-Jährigen ermöglicht. Im heutigen zweiten Teil möchte ich darüber nachdenken, was wir aus diesem erfolgreichen Reformmodell lernen können und wie wir Schule auf der Basis dieser und ähnlicher Erfahrungen neu denken und neu gestalten können. Als Wegweiser für die schon längst fällige Richtungsänderung und grundlegende Reform unseres Bildungssystems, die wir nicht nur aus bildungspolitischen Gründen, sondern auch aus demokratie- und gesellschaftspolitischen Gründen dringend benötigen. Freiräume. Bildung, die ermöglicht und beteiligt. Für mich ist die Glocksee-Schule in Hannover ein beeindruckendes und überzeugendes pädagogisches Modell, wie Schule auch ganz anders funktionieren kann. Und das seit über 50 Jahren sehr erfolgreich. Erfolgreich nicht nur im klassischen Sinn der Leistungsbewertung, was sich unter anderem darin zeigt, dass etwa 2/3 der Schülerinnen im Anschluss in weiterführenden höheren Schulen das Abitur macht. Das mag auch ganz gut als Argument brauchbar sein für jene Skeptikerinnen, die den Erfolg von Schule und Schülerinnen gerne mit diesen messbaren Leistungsfaktoren in Form von Prüfungen, Zeugnissen und Abschlüssen bewerten. Was aber aus meiner Sicht noch viel mehr wiegt, die Glocksee-Schule ist vor allem darin erfolgreich, Kinder und Jugendliche dazu zu ermutigen und zu ermächtigen, selbstbestimmt zu agieren, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, das eigene Lernen und Handeln und ebenso Verantwortung für andere und das Miteinander mit den anderen zu übernehmen. Und dabei kritisches Urteilsvermögen zu entwickeln, also sich ein eigenes Urteil zu bilden und nicht einfach unhinterfragt dem zu vertrauen, was ihnen von Autoritäten vorgesetzt wird, was diese wollen und behaupten. Und demokratisch zu agieren, was nicht zuletzt auch bedeutet, konfliktfähig zu sein, also Konflikte mit anderen auszutragen und zu lösen, in Aushandlungsprozessen und mit Vereinbarungen, die nicht einfach vorgegeben und oktroyiert werden. Fähigkeiten, die für die Zukunft unserer Demokratie und für die positive, konstruktive Gestaltung einer nachhaltigen, sozial gerechten Gesellschaft ganz zentral sind. Und es wäre daher wünschenswert, wenn diese Lernerfahrungen und Kompetenzen möglichst allen Kindern und Jugendlichen über unser Bildungssystem in diesem Ausmaß zugänglich gemacht werden würden. Wie können wir das erreichen? Es wäre wohl der falsche und auch nicht zielführende Ansatz, einfach hunderte, tausende Klone der Glocksee-Schule ins Schulsystem zu implementieren und sozusagen in die Massenproduktion dieses Reformmodells zu gehen. Das war und ist auch nicht die Intention und das Ziel der Glocksee-Schule, wie Oskar Negt beschreibt. Es war vielmehr das Anliegen, ein exemplarisches Projekt zu schaffen, um wissenschaftlich begleitet zu erproben, wie Lernen auch ganz anders möglich ist. Auch im Bewusstsein, dass ein solches Projekt unter spezifischen Rahmenbedingungen agiert, die es im Allgemeinen an öffentlichen Schulen so nicht gibt, nicht zuletzt auch durch die wissenschaftliche Begleitforschung. Dieser Schulversuch sollte, so Oskar Negt, gesellschaftliche Entwicklungen, die sich in der Schulrealität niederschlagen, in ihrer Auswirkung genauer herausarbeiten, wissenschaftlich beobachten und organisatorische Konsequenzen vorschlagen. Jedenfalls sei es nicht möglich, isolierte Teile des Schulversuchs auf die unverändert bleibende Organisationsform herkömmlicher Schulen mechanisch zu übertragen, zum Beispiel den Projektunterricht aufzunehmen, wenn am Fachunterricht festgehalten wird. Und Negt stellt auch klar, es wäre ein Missverständnis, wenn Lehrerinnen, die unter herkömmlichen Bedingungen arbeiten, ihre Praxis durch den Schulversuch grundsätzlich in Frage gestellt sehen. Sondern was vor allem in Frage gestellt wird, sind die Bedingungen selbst, unter denen diese pädagogische Arbeit steht. Die Glocksee-Schule will damit nachdrücklich auf ein gesellschaftliches Problem hinweisen, nicht auf den individuellen Mangel an didaktischer Fantasie, an mangelndem Problembewusstsein oder mangelnder Arbeitsleistung einzelner Lehrkräfte. Und ich schließe mich in all diesen Punkten Oskar Negt völlig an. Es geht daher aus meiner Sicht darum, wesentliche Rahmenbedingungen zu verändern, unter denen Schule organisiert wird und arbeitet. Rahmenbedingungen, die oft als selbstverständlich oder gar naturgegeben gesehen werden und daher gar nicht in Frage gestellt werden oder deren Infragestellen aufgeregtes Unverständnis auslöst. Erinnern wir uns an die in der letzten Folge beschriebenen Eckpunkte, auf denen das Arbeiten und Lernen in der Glocksee-Schule aufbaut, die sich dadurch deutlich vom üblichen Schulbetrieb, zumindest in Österreich und Deutschland, unterscheidet. Das wären die Abwesenheit von klassischen Bewertungssystemen wie Tests und Noten, die Organisation des Lernens in heterogenen, altersgemischten Gruppen statt in fixen Jahrgangsklassen und die Auflösung der Fächerlogik in projektorientiertes, exemplarisches Lernen unter der Prämisse einer größtmöglichen Selbstregulierung der Kinder. Und alles in einer gemeinsamen Schule der 6- bis 16-Jährigen, in der die Kinder und Jugendlichen miteinander und voneinander lernen. Und entgegen aller üblichen Unkenrufe funktioniert das auf diesen Grundlagen alles sehr gut. Mir ist bewusst, dass vor allem der erste Punkt, die Frage von Tests und Noten, an einem der wohl fest zementiertesten Glaubenssätze in unserem Schulsystem rüttelt. Was wie für Glaubenssätze üblich dazu führt, dass der Weltuntergang prognostiziert wird, wenn dieser in Frage gestellt wird. Wie aber für Glaubenssätze auch immer wieder üblich, hält dieser einer sachlichen wissenschaftlichen Überprüfung nicht statt. Wir wissen schon lange, dass es keinen objektiven Zusammenhang zwischen Noten und tatsächlichen Kompetenzen gibt, sondern dieselben Fähigkeiten mit Noten von 1 bis 5 beurteilt werden können. Abgesehen davon, dass ein wesentlicher Teil von Lernleistungen, vor allem im Bereich des sozialen und emotionalen Lernens, gar nicht in dieser Form messbar und bewertbar ist. Wir wissen auch, dass Druck und Angst beim Lernen kontraproduktiv sind und auch neurobiologisch zur Blockade und Verhinderung von Lernen führt. Lernen erfolgt am besten auf der Grundlage von Sicherheit und Vertrauen. Das aber schwerlich aufzubauen ist, wenn die Person, die mich unterstützen und stärken soll, zugleich die Person ist, die mich benotet, damit bewertet und de facto auch selektiert. Lehrerinnen wird somit auch die schwierige und kaum auflösbare Doppelrolle aufgelastet, in diesem Widerspruch zu handeln. Wenn aber nachweislich Tests und Noten so wenig Sinn machen und pädagogisch so kontraproduktiv, weil lernhinderlich sind, warum wird mit einer derartigen Hartnäckigkeit daran festgehalten? Aus meiner Sicht gibt es einen zentralen Grund. Noten sind ein bewährtes Instrument, soziale Selektion in unserem Bildungssystem zu rechtfertigen und Menschen nach ihrer Brauchbarkeit in einer wirtschaftlichen Konkurrenz- und Verwertungslogik zu kategorisieren. Sie sind daher von zentraler Bedeutung, vor allem für jene, die soziale Ungleichheit aufrechterhalten und begründen wollen. Vor allem im Zusammenwirken mit den stark selektiven Strukturen unseres Bildungssystems, der frühen Trennung der Systeme schon nach der 4. Schulstufe. Ebenso einzementiert wirkt die Fächer- und Jahrgangslogik in unserem Schulsystem, bei denen die wenigen Elemente von altersgemischten Gruppen, zum Beispiel Mehrstufenklassen oder Projektunterricht, allenfalls isolierte Einsprengsel darstellen. solange diese Jahrgangs- und Fächerlogik die Grundsystematik bleibt, nach der Lernen in unseren Schulen organisiert und damit kleinteilig sortiert wird und Veränderungen nur in dieser Logik erfolgen, bleibt es bei äußerlichen Umbauten oft unter dem Schlagwort Modernisierung der Fächer und Lehrinhalte bzw. Lehrpläne. Aber wie bei jeder erforderlichen Generalsanierung eines Gebäudes bringt es nicht viel, nur ein paar Zwischenwände zu verschieben, Türen auszutauschen und Tafeln durch Smartboards zu ersetzen. Eine wirkliche Generalsanierung würde bedeuten, diese starren und isolierten Kämmerchen einer Fächer- und Jahrgangslogik in eine Projektorientierung aufzulösen und zugleich in einer Orientierung an den sehr unterschiedlichen Lerngrundlagen und Lernmotivationen von Kindern und Jugendlichen aufzulösen. Erinnern wir uns an das großartige Beispiel aus der letzten Folge, von dem eine ehemalige Schülerin aus der Glocksee-Schule erzählte, wie aus dem Anlass der AKW-Debatte ein Lerninteresse einer Schülerinnengruppe und infolge ein Energieprojekt entstand, in dem sich die Kinder praktisch und theoretisch mit Fragen der Energieerzeugung einschließlich der Funktionsweise der Kernspaltung auseinandersetzten. Obwohl zumindest Letzteres in dieser Altersgruppe und nach Lehrplan noch lange nicht vorgesehen gewesen wäre. Genau so sollte Lernen erfolgen. Gemäß einer in der letzten Folge bereits zitierten Klarstellung des Neurobiologen Gerald Hüther. Zitat: Schülergehirne sind keine Fässer, die man mit Wissen füllen kann. Schüler nutzen ihr Gehirn ständig, um zu lernen. Aber sie lernen nicht unbedingt das, was Eltern, Lehrer oder Schulbehörden für wichtig halten. Zitat Ende. Und genau an diesem Faktum sollte sich Lernen nicht nur, aber gerade auch in der Schule orientieren. Das heißt, Lernen und damit Unterricht sollte konsequent immer dort ansetzen, wo die Kinder und Jugendlichen gerade sind, mit ihren oft auch sehr unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen und daraus sich ergebenden Lernmotivationen auf ihren persönlichen Lernwegen und nicht dort, wo sie unserer Meinung und unseren Plänen nach sein sollten, und wir müssen ihnen diese Autonomie, diese Selbstregulierung nicht nur zugestehen, sondern auch zutrauen und sie darin bestmöglich stärken. Indem wir einen pädagogischen Rahmen setzen, der Angebote für dieses offene Lernen bereitstellt, statt Inhalt und Rhythmus vorzugeben. Mit einer Vielfalt von pädagogischen Ansätzen und Konzepten in der konkreten Umsetzung dieses schülerinnenorientierten Lernens in den einzelnen Schulen, die die Vielfalt der Schülerinnen und deren Unterschiedlichkeit spiegelt. Und davon abgeleitet noch ein Aspekt, der vielleicht wesentlichste Aspekt, zumindest demokratiepolitisch, den wir aus der Glocksee-Schule mitnehmen können, nämlich die durchgängige und konsequente Beteiligungskultur in der Glocksee-Schule. Indem es keine vorgefertigten Schulordnungen oder ähnliches gibt, sondern das Miteinander an dieser Schule in einem ständigen Aushandlungsprozess immer wieder neu geklärt und vereinbart wird und den Schülerinnen dabei größtmögliche Selbstverantwortung auch in der Konfliktlösung übertragen wird. Das ist, wie gesagt, vor allem demokratiepolitisch von ganz zentraler Bedeutung. Denn wo, wenn nicht in der Schule, sollen Kinder und Jugendliche in einem geschützten Rahmen lernen, Meinungsverschiedenheiten, Interessenskonflikte, unterschiedliche Werthaltungen nicht nur auszuhalten, sondern auch konstruktiv miteinander auszutragen und zu bearbeiten? Und wo, wenn nicht hier, können sie Beteiligung, Mitbestimmung und die damit verbundene Übernahme von Verantwortung stärkend und positiv wahrnehmen? Eine solche Beteiligungskultur und ein solches kollaboratives Handeln von Schule steht für mich allerdings in krassem Gegensatz zur Regelungsunkultur im österreichischen Schulsystem, zu manchmal fast schon obsessiven Hang dazu, alles, was an Österreichs Schulen geschieht, zentral und staatlich zu regeln und vorzugeben. Vor allem auch mit Verboten und damit verbundenen Sanktionsandrohungen. Und damit oft tief ins pädagogische Handeln der einzelnen Schulen, der einzelnen Pädagoginnen einzugreifen und in deren Interaktion und Kommunikation sowohl mit den Schülerinnen als auch mit den Eltern. Offensichtlich aus einem übermäßigen Kontrollbedürfnis heraus. Und ich weiß, dass Schulen das oft auch als Belastung und Einschränkung in ihrer pädagogischen Arbeit erleben. Denn die sozialen Realitäten an Schulen sind ganz unterschiedlich. Und nicht nur in den oft genannten Extrembeispielen im Unterschied zwischen einer Dorfschule im Tiroler Oberland oder in Innsbruck, einer Schule im Südburgenland oder in Wien, sondern durchaus oft auch zwischen benachbarten Schulen, denn jede Schule ist anders. Und die Schulen, deren Schulleitungen und deren Pädagoginnen wissen am besten, wie sie den konkreten Schulalltag mit Blick auf die konkreten Schülerinnengruppen und die konkreten Elterngruppen sinnvoll organisieren und regeln. Und nur auf dieser Basis kann Beteiligung und Mitbestimmung im Miteinander von Schule, Schülerinnen und deren Eltern gut vor Ort gelebt werden, damit alle Beteiligten die jeweilige Schule als ihre Schule wahrnehmen und in diesem Sinn mitgestalten. In Konsequenz heißt das, wir brauchen weniger zentrale staatliche Steuerung, sprich Einmischung im Schulbereich und einen großen Schritt vorwärts in Richtung tatsächlicher Schulautonomie, verbunden mit regionaler und lokaler Steuerung und Vernetzung. Und es braucht dafür deutlich erweiterte pädagogische Handlungs- und Gestaltungsspielräume für Schulen. Denn Schulen sind keine Bildungsfabriken, die nach vorprogrammierten, standardisierten Prozessen standardisierte Ergebnisse produzieren sollen, wie es Pete Seeger im Song Little Boxes aus den 1960er Jahren so treffend ironisch beschrieben hat, beziehungsweise nach dem Ausspruch von Henry Ford aus der Autoproduktion zum Ford Model T: Sie können ihn in jeder Farbe haben, sofern sie schwarz ist. Wenn wir Schulen nicht als solche Anpassungsfabriken sehen, sondern als Orte der Bildung im Sinn der Aufklärung, dann braucht es die Freiräume der Schulen im Sinn konsequent umgesetzter pädagogischer Autonomie, bei der sich der Staat dann auf seine eigentlichen Aufgaben, nämlich die Schaffung der Rahmenbedingungen, fokussiert, statt laufend in pädagogische Fragen zu intervenieren. Oder wie Oskar Negt es formuliert: Problematisch wird die Sache dort, wo staatliche Behörden zu definieren versuchen, was zum Beispiel ein pädagogischer Akt ist und worin Lernen zu bestehen habe. Zitat Ende. Eine Schule, wie ich sie hier skizziert habe, braucht natürlich auch die dafür notwendigen Ressourcen. Offenes Arbeiten und das Zulassen von Selbstregulierung mit ganz unterschiedlichen Lernwegen und vielfältigen Sozialformen benötigt selbstverständlich weitaus mehr Ressourcen. Und es steht wohl grundsätzlich außer Frage, dass wir mehr Ressourcen und mehr verfügbare Mittel in unseren Bildungseinrichtungen benötigen, wenn auch anders verteilt und eingesetzt als jetzt. Und vor allem mit mehr Selbstverantwortung und Selbstbestimmung der Bildungseinrichtungen, wofür und wie diese Mittel eingesetzt werden. Und es ist ja unbestritten, dass wir in einer Phase der Budgetkonsolidierungen und Sparbudgets sind, aber wenn wir gleichzeitig sehen, was in den letzten 20 Jahren etwa möglich war an Rettungsschirmen für Banken und marode Fluggesellschaften, dann stellt sich doch die Frage, wo sind die Rettungsschirme für unsere Bildungssysteme? Und wir wissen ja auch, dass es Einnahmequellen gäbe zur Finanzierung dieser dringend notwendigen Stärkung dieser Investitionen in unsere Bildungssysteme, nämlich aus vermögensbezogenen Steuern. Aber es ist halt eine Frage der Prioritäten und der Interessen. Und abgesehen von der budgetären Frage, ist es dann vor allem auch eine Frage, wie wir es schaffen, ausreichend Menschen dazu zu motivieren, an Schulen mit Kindern zu arbeiten. Das ist eine Frage der Attraktivität dieser Aufgabe. Und dann geht es darum, darauf aufbauend offene und vielfältige Einstiegs- und Ausbildungswege zu schaffen, die kreativ neu gedacht werden müssen. Damit wir Menschen dafür motivieren können, benötigt es aber auch eine radikale Veränderung der Wahrnehmung von Schule. Denn wie sollen wir sonst Menschen dafür begeistern, in diesem Beruf zu arbeiten, wenn sie selbst als Kinder und Jugendliche Schule nicht gerade freudvoll und inspirierend erlebt haben? Gerade auch für dieses andere Bild von Schule kann die Glocksee-Schule das sein, was oft als Leuchtturm bezeichnet wird. Nicht der einzige, aber jedenfalls einer, der zeigt, wo es lang geht. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch einmal Oskar Negt, den Mitbegründer der Glocksee-Schule, zu Wort kommen lassen, der meint, Zitat: Für eine Reform unseres Schulsystems ist es notwendig, viel Altgewohntes und manche Verteidigungsanlage, in der nichts anderes als Besitzstandswahrung betrieben wird, aufzusprengen. Ich kann mir eine blühende Schullandschaft vorstellen, in der die jetzige Staatsschule mit ihren verallgemeinerten Lehrplänen, mit festgelegten Stundenreglements und unverrückbaren Jahrgangsklassen übergegangen ist in ein reichhaltiges Angebot verschiedener Schultypen, die sich nicht nur nach Lernformen, Benotungs- und Lernzustandsberichten unterscheiden, sondern auch in verschieden gewichteten Schwerpunkten der gesamten Bildungs- und Lernorganisation für Kinder und Jugendliche. Kinder lernen nicht alle nach demselben Schema. Besser kann es wohl nicht auf den Punkt gebracht werden. Und daher jetzt nur noch eins, one more thing, wie immer der Buchtipp zur heutigen Folge. Es ist »Mit Freude lernen, ein Leben lang« von Gerald Hüther, in dem der Neurobiologe erläutert, warum Lernen immer nur dann sinnvoll funktioniert, wenn es ohne Zwang und ohne Druck von außen erfolgt, aus eigenem Interesse heraus und mit Freude. Und damit wieder mal danke fürs Dabeisein, fürs Mithören. Ich freue mich auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge. Ciao und bis dann.